Auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Ich möchte heute mal die Predigt mit ganz ungewöhnlichem Wort starten. Und zwar, Achtung, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 1, genau. So beginnt unser deutsches Grundgesetz. Und letztes Jahr im Mai wurde das Grundgesetz 75 Jahre alt. Es gab gewisse Änderungen und Anpassungen, aber 75 Jahre. Und wir wollen uns heute Morgen auch über ein Grundgesetz Gedanken machen. Ein Grundgesetz, das noch viel älter ist als 75 Jahre, nämlich das Grundgesetz des Reiches Gottes. Und ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, man kann sagen, die Grundgesetze oder die ja, das Grundgesetz des Reich Gottes. Wer hat eine Idee, was das sein könnte? 10 Gebote, im Neuen Testament. Ja. Wir schauen heute mal in die Bergpredigt. Wir werden uns heute die ersten Aussagen der Bergpredigt mal anschauen aus dem Matthäusevangelium. Verse, die uns sicherlich allen bekannt sind, die Seligpreisungen. Doch bevor wir in die Seligpreisungen reinschauen, wollen wir uns kurz ein paar Gedanken zur Bergpredigt selber machen. Die Bergpredigt, die findet man im Matthäusevangelium. Der Lukas, der schreibt auch was davon. Aber um die Bergpredigt so richtig zu verstehen, müssen wir so auch wegen den Charakter vom Matthäusevangelium verstehen. Der Matthäus, der stellt in seinem Evangelium Jesus als König vor. Er bringt viele Zitate aus dem Alten Testament, viel mehr als die anderen Evangelien. Er beginnt auch sein Evangelium mit einem Geschlechtsregister von Jesus. Jesus, der Sohn Davids ist, der Sohn Abrahams. Es wird beschrieben, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, der Geburtsstadt Davids. Und 8-mal wird Jesus im Matthäusevangelium Sohn Davids genannt. Und ganz oft kommt dieser Ausdruck Reich Gottes vor, beziehungsweise Reich der Himmel. Und er stellt Jesus ja als König vor, als ja seine Königsherrschaft. Und wie seine Herrschaft aussieht und wie der Charakter seines Reiches ist. Und die Bergpredigt, das ist ja eine Vorstellung des Charakters des Reiches Gottes, wie das Reich Gottes aussieht. Warum Bergpredigt? Weil Jesus auf einem Berg gewesen ist, wie er diese Predigt gehalten hat. Da lesen wir in Matthäus 5 die Verse 1 bis 2. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Als Jesus diese Rede hielt, wusste er bereits zu diesem Zeitpunkt, dass das Volk Israel ihn verwerfen wird. Er wusste, dass sie seine Königsherrschaft nicht haben wollten. Er wusste, dass er als Messias, als König abgelehnt werden wird. Und dennoch verkündigt er in der Bergpredigt die Grundsätze seines Reiches, verkündigt er die Prinzipien seines Reiches, verkündigt er die Grundsätze, die nach dem Willen Gottes in seinem Reich herrschen sollen. Und die Bergpredigt, die ist eingebettet in das Wirken Jesu. Da lesen wir einige Verse vorher, wird beschrieben, dass Jesus durch Galiläa ging, in ihren Synagogen gelehrt hat, das Evangelium verkündigt hat vom Reich, Kranke geheilt hat und ja, die alle Gebrechen im Volk, dass er die Menschen angerührt hat. Und dieser Dienst Jesu wurde von ja, großen Wundertaten und Zeichen begleitet. Und das Evangelium wird verkündigt. Und in dieser Situation, müssen wir uns vorstellen, befinden wir uns. Also Wunder geschehen, wo Jesus auftritt und er redet vom Reich Gottes. Und jetzt ist eine große Volksmenge, die Jesus folgt, die mit Jesus dabei ist, die ihn mit eigenen Augen sehen wollen, diesen Mann aus Nazareth, die sehen wollen, wie er ja Wunder tut, die vielleicht selber auch Wunder brauchen und die sind mit ihm unterwegs. Und so lesen wir, dass Jesus die Volksmenge gesehen hat und auf einen Berg gestiegen ist. Und seine Jünger setzten sich und traten, er setzte sich Jesus und seine Jünger traten zu ihm. Und so spricht Jesus eigentlich in allererster Linie zu seinen Jüngern. In seiner Predigt geht es nicht darum, wie man zum Jünger wird. Nein, er spricht eigentlich zu Menschen, die ihm schon nachfolgen, zu Gläubigen. Er spricht zu Menschen, die bereits eine Beziehung zu ihm haben. Und es ist interessant, seine Jünger traten zu ihm. Die Schüler kommen zu ihrem Meister, zu ihrem Rabbi. Von ihm wollen sie hören, von ihm wollen sie lernen. Und eine Frage an uns heute Morgen, kommen wir noch zu Jesus, wollen wir von ihm lernen? Sind unsere Herzen noch offen für sein Reden, für das Wirken des Heiligen Geistes? Oder denken wir so insgeheim, naja, ich bin ja schon lange Christ, ich weiß ja schon alles, kenne mich ja schon gut aus. Und ich möchte uns ermutigen heute, dass wir mit offenem Herzen, mit hungrigem Herzen heute zu Jesus und auch immer wieder zu Jesus kommen und von ihm lernen, von ihm hören wollen, so wie seine Jünger. Doch starten wir jetzt in die sogenannten Seligpreisungen, die wir uns heute ja als so Beginn der Grundsätze des Reiches Gottes anschauen wollen. Ich möchte zu Beginn mal im Stück lesen und dann gehen wir in die einzelnen Seligpreisungen hinein. Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ein Wort, das hier immer wieder auftaucht, ist glückselig. Der Luther übersetzt es mit selig, andere Übersetzungen schreiben glücklich oder glücklich zu preisen. Und im Deutschen kann dieses Wort ja selig oder glückselig schnell so mit schnell gefühlsduselig klingen. Ach, was bin ich glückselig, hab Schmetterlinge im Bauch, rundum sorglos glücklich. Aber das ist damit nicht gemeint. In der biblischen Grundsprache bezeichnet glückselig kein Gefühl und auch keinen bloßen Wunschzustand, sondern es beschreibt eine realistische Gegebenheit. Hinter diesem glückselig verstecken sich die Wörter asir vom Hebräischen oder auch makarios vom Griechischen. Und die beschreiben einen Zustand des Glücklichseins oder des Glücks, der schon besteht. Also sie bestätigen eine Eigenschaft, die bereits vorhanden ist. Sie bestätigen eine bereits vorhandene Eigenschaft von geistlichem Leben. Es ist bereits schon ein glückselig da. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir uns diese Verse anschauen, was bedeutet es? So ist zum Beispiel die dritte Seligpreisung nicht zu verstehen in dem Sinn, wenn ihr sanftmütig seid, werdet ihr das Land erben. Oder die Seligpreisungen bedeuten auch nicht, selig sind die Menschen, die A tun, dann werden sie B empfangen. Sondern man sollte die Seligpreisungen mit dem Gedanken lesen, schaut euch das Glück der Menschen an, die B haben oder auch erhalten werden. Ein Beispiel, damit man sich wenig besser vorstellen kann. Wie glücklich ist die Tochter von Herrn Holz, denn sie wird das Familienanwesen erben. Die Frau, um die es geht, die ist bereits diese glückliche Tochter von Herrn Holz. Die muss sich das Anwesen nicht erarbeiten. Jeder weiß, dass sie eines Tages Aussicht hat, das Anwesen zu besitzen. Und das ist ein wichtiger Grund für ein glückliches und sicheres Leben. Also diese erste Aussage bekräftigt einen Glückszustand, der bereits schon existiert. Und die zweite Aussage bekräftigt das, was in der Zukunft mal sein wird, die ihr jetzt schon ein glückliches Leben ermöglicht. Und dieses griechische Wort Makarios, was hier dahinter steckt, das ist im Neuen Testament überwiegend auf die Freude, auf das Glücklichsein bezogen, die uns Menschen geschenkt wurde, weil wir an dem Heil Gottes teilhaben dürfen. Als Nachfolger Jesus, als wiedergeborene Kinder Gottes, dürfen wir uns jetzt schon glücklich schätzen, dürfen wir uns trotz aller Umstände, trotz aller Schwierigkeiten auch in der Welt, dürfen wir glücklich sein, weil wir Jesus haben, weil wir wissen dürfen, wenn er einst wiederkommt und sein Reich aufrichten wird, wird dieses Glück Vollendung finden. Aber wir dürfen das jetzt schon haben, wir dürfen jetzt schon in diesem Glück leben, in diesem glücklichen Leben. Es ist oft wie in der Bibel, es ist jetzt schon da, aber noch nicht in der Vollendung. Aber in der Zuversicht, in dem Wissen, es wird vollendet werden. Wie die Tochter von dem Herrn Holz, die ist jetzt schon glücklich, sie lebt jetzt schon in einem Glückszustand, sage ich mal, weil sie weiß, eines Tages wird sie alles erben. Und mit diesem Hintergrund wollen wir uns mal diese Seligpreisungen einzeln anschauen. Die ersten 7 gehören zusammen und die beiden letzten. Starten wir mit der ersten. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der Herr beginnt die Seligpreisungen mit den geistlich Armen. Und hier geht es nicht um Menschen, die eine geistige Behinderung haben oder die in ihrer Intelligenz beschränkt sind. Es geht auch nicht um materielle Armut. Nein, es geht um solche, die sich arm vor Gott machen, die wissen, ich habe nichts zu bringen vor dir, Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, dieses alte Lied Stern, auf dem ich schaue. Und da gibt es eine Zeile, die mich immer wieder berührt, die heißt, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles Herr bist du. Und es drückt es eigentlich schon ganz gut aus, was Jesus hier meint. Jesus spricht von Menschen, die bereit sind, in den Augen von Menschen arm zu sein, die ein demütiges Herz haben, die nicht groß von sich denken, weil sie wissen, alles, was ich habe und bin, das habe ich meinem Schöpfer, das habe ich Gott zu verdanken. Menschen, die wissen, in mir ist nichts Gutes, da gibt's nichts, wo Gott mit mir zufrieden wäre, nichts in mir, wo Gott sagen wird, hey, das finde ich toll an dir. Wir sind alle Sünder vor Gott, wir haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sagt uns sein Wort. Und Jesus preist diese Menschen, die das erkannt haben, die sich arm vor ihm gemacht haben. Die sind, werden als glückselig gepriesen, weil sie wissen, alles, was ich bin und habe, das kommt von dir, Gott. Alles, was ich tue, auch das, was ich für Gott tue in seinem Reich, das kann ich nur deshalb tun, weil er mich erlöst hat, weil er mich reich gemacht hat. Ein anderes Beispiel von armem Geist könnte noch auch sein, so die Gesinnung und Haltung eines kleinen Kindes zu haben. Ein Kind, das kann noch nicht alles und das ist auf Nahrung, auf Versorgung angewiesen. Es ist sozusagen arm. Und Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Kinder, die in der Abhängigkeit und im Vertrauen auf ihre Eltern leben, die sich keine Sorgen machen, ach, werde ich morgen was zum Essen bekommen oder wird mich meine Mama morgen, wird mir was zum Anzuziehen geben. Die Kinder vertrauen ihren Eltern bedingungslos. Und so wie Kinder, die Kleinsten, die arm im Sinne von abhängig sind, kleine Kinder können sich das nicht selber verdienen, ihr Essen oder ihre Kleidung. Sie sind abhängig davon, dass sich die Eltern kümmern. Und ein Kind vertraut ja immer einem Größeren. Und der Herr preist also diejenigen glückselig, die demütig sind, die nicht hoch von sich denken, die einem Größeren vertrauen. Und wer sich im Licht Gottes ja sieht, der wird sich auch seiner Kleinheit bewusst. Und dann wird einem bewusst, ja, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und das ist wahre Größe vor Gott. Und diesen Menschen verheißt Jesus, diesen Menschen gehört das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die Frage an uns heute, betrachten wir uns als arm im Geist? Die zweite Glückseligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich denke, niemand von uns ist gern traurig. Und viele von uns gehen auch traurigen Menschen, geht man lieber aus dem Weg. Und es ist schwierig, so auch Worte des Trostes zu finden, wenn jemand zum Beispiel über den Tod eines Angehörigen trauert oder eines Freundes. Es sind immer ja, schwierige Situationen. Aber als der Herr Jesus diese zweite Seligpreisung genannt hat, da dachte er, denke ich, nicht so an die Trauer, an den Verlust eines geliebten Menschen, sondern das sind ja diese Worte eingebettet so in Bezug auf sein Reich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jesus wurde selber von seinem Volk ja abgelehnt. Er kam zu ihnen, kam zu den Seinen, aber sie nahmen ihn nicht an. Bei der Geburt war kein Raum in der Herberge. Der König Herodes versuchte ihn umzubringen. Seine Familienangehörigen erklärten ihn einmal für, ja, dass er von Sinnen ist. Sogar seine Jünger, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, verstanden ihn oft nicht. Einer verleugnete ihn sogar und verriet ihn an die Feinde. Und unser Herr Jesus hatte viel Grund zur Traurigkeit über sein Volk. Er weinte über Jerusalem auch, lesen wir mal. Bei der ersten Seligpreisung geht es mehr so um die Erkenntnis, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir unseren eigenen Zustand erkennen. Und ich denke, hier dürfen wir erkennen, ja, den Zustand der Christenheit, dass man erkennt, dass Gott ja ein Anrecht hat eigentlich auf Hingabe, auf Entschiedenheit, auf Gottesfurcht. Wie schaut's aus hier bei uns in unserem christlichen Abendland? Wir haben es vorhin auch schon gehört. Wie schaut's aus in der Christenheit selber? Wie schaut's aus in meinem persönlichen Leben? Trauern wir um den Zustand in unserem Land, dass Gott noch sehr wenig vorkommt oder auch gar nicht? Trauern wir um den Zustand, dass die Maßstäbe des Wortes Gottes nicht mehr ernst genommen werden? Und teilweise auch in christlichen Kirchen und Gemeinden und Kreisen nicht mehr. Trauern wir über den Zustand unseres eigenen Lebens, über unsere eigenen Sünde? Sind wir uns dann noch bewusst, ja, wie abgrundtief die Sünde in uns ist? Und wird es auch noch so gepredigt? Denk mal an das Beispiel von Nehemia, der für sein Volk trauerte. Nehemia 1, Vers 4 lesen wir. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Der Nehemia, der kam in seiner Trauer für sein Volk zu Gott. Er beugte sich vor Gott. Er ging ins Gebet, in die Gegenwart Gottes. Er stand für sein Volk ein, er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Wie schaut's mit meinem Herzen aus? Ich stelle fest, dass bei mir oft viel Gleichgültigkeit ist, viel Unverständnis, manchmal vielleicht auch Ärger, statt echter Trauer über den Zustand unseres Volkes, über den Zustand der Christenheit, über meinen Zustand. Doch Gottes Wort sagt uns, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und wollen wir einfach da von Jesus lernen, wollen wir unsere Herzen für ihn hier öffnen und sehen einfach, wie er empfindet, wie er unser Land sieht, wie er uns sieht und darf das Herz Jesu Anteil an unserem Herzen haben, darf er ja sein Herz in mein Herz wirklich hineinlegen, dass wir sehen, trauern und auch dann zu ihm kommen und es vor ihm hinbringen und vor ihm ausschütten. Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütig bedeutet freundlich sein, milde sein. Sanftmut wird in unserer Welt oft mit Schwäche auch gleichgesetzt und wird nicht sehr hoch geachtet, wird oft sehr gering eingeschätzt. So draufgängerisch zu sein, ohne Rücksicht auf andere, das ruft oft mehr Bewunderung hervor. Zumindest wird es oft in Filmen auch so dargestellt und so ja, suggeriert. Aber die Sanftmut, die hier gemeint ist, die ist keine Schwäche oder auch so Unterwürfigkeit. Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes im Leben eines Christen. Und diese Frucht darf wachsen, darf größer werden. Es ist ein Lernprozess. Und Jesus war dieses vollkommene Bild von Sanftmut. Er hat selber mal gesagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und Jesus hat es in einer Situation gesagt, wo er gerade vorher, haben ihn die Führer Israels als Fresser und als Weinsäufer genannt. Er hatte ja Städte schelten müssen, weil sie nicht geglaubt haben, obwohl viele Wunderwerke dort geschehen sind. Also in schwierigen Situationen, wo Jesus stand, konnte Jesus seinen Blick emporheben und sagen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und der Herr Jesus war wirklich diese Sanftmütigkeit in Person. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, von ihm zu lernen, wie man in schwierigen Situationen sanftmütig reagieren kann. Wenn wir in eine Situation kommen, wenn wir von unserer Umgebung, vielleicht in der Familie, vom Partner, von Kindern, von Kollegen ja gereizt werden und wir merken, Wut und Ärger steigt in uns auf, dann wie reagieren wir? Wir können zu Jesus rufen und dann bitten, Jesus, hilf mir, dass ich sanftmütig reagiere, dass ich in einer Gesinnung reagiere, wie du reagiert hast. Und wenn wir die beiden ersten Seligpreisungen, arm im Geist, ja, demütig zu sein oder auch wenn man trauert, dann besteht ja die Gefahr, dass das Herz hart wird dem Nächsten gegenüber. Warum ist der nicht bereit mitzutrauern? Warum ist der nicht bereit, arm im Geist zu sein? Und ich denke, deshalb spricht Jesus auch die Sanftmut an. Und wer vor Gott ist, der wird dem anderen gegenüber nicht in Härte reagieren, sondern in Sanftmut, in Freundlichkeit und in Milde. Und es gibt eine große Verheißung für die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Gott gibt den Sanftmütigen einen festen Platz als Erbe in seinem Reich. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Lasst uns da von der Haltung von Jesus lernen. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Jesus gebraucht hier eine Bildsprache, die ein körperliches Bedürfnis beschreibt, hungern und dürsten. Hungern und dürsten für eine geistliche Wahrheit. Und bei uns sind Hunger und Durst, wir kennen das eigentlich nicht, weitgehend unbekannt. Aber im Nahen Osten, zu der Zeit, wo Jesus das gesprochen hat, sind Hunger und Durst sehr wohl bekannt. Und die Menschen wussten, wovon er sprach. Es sind ja auch Wüstenumgebung und dort wusste man, wenn man unterwegs ist und keine Quelle findet, dann kann man schon mal wirklich durstig werden. Oder auch es gab nicht überall war so dieser Zugang zu Nahrung da. Und so konnten die Zuhörer von Jesus damals ja verstehen, was er damit meint, hungern und dürsten, ja, so diese Leidenschaft nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagte nicht, glückselig, die ein gerechtes Leben führen, sondern vielmehr glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also die Aussage macht eigentlich deutlich, dass wir als Gläubige so ständig nach Gerechtigkeit trachten sollen. Und wenn man das Internet fragt, Google fragt, was unter Gerechtigkeit zu verstehen ist, da bekommt man dann diese Definition. Es ist das Prinzip eines staatlichen oder gesellschaftlichen Verhaltens, das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt. Wenn wir in die Bibel aber schauen, hat Gerechtigkeit immer Gott als Ausgangspunkt und als Ziel. Gott ist der vollkommene Gerechte und er handelt immer gerecht. Das heißt in Übereinstimmung mit sich selbst. Gott ist immer gerecht, auch wenn wir Menschen das manchmal als ungerecht empfinden. Aber Gott ist gerecht. Und Gottes Gerechtigkeit, die zeigt sich eigentlich darin, am besten, dass er seinen Sohn, ja Jesus, gesandt hat. Hier am Kreuz von Golgatha, dort wurde Jesus als der Unschuldige stellvertretend für uns, die wir schuldig sind, bestraft. Damit ja Gott uns dieses Versöhnungswerk ja anbieten kann, dass er uns Gerechtigkeit schenken kann. Wir, die eigentlich die Strafe verdient hätten, die hat er auf Jesus ja gelegt, diese Strafe. Und so bedeutet eigentlich Gerechtigkeit, bedeutet nicht, jedem das zu geben, was ihm zusteht, sonst hätte jedem Einzelnen von uns wäre der Tod zugestanden. Aber Gott hat diese Gerechtigkeit, ja, Gott hat Jesus bestraft um unsretwillen. Sondern Gerechtigkeit bedeutet, dem Nächsten in Barmherzigkeit und Mitgefühl zu begegnen, so wie er Gott uns in Barmherzigkeit begegnet ist. Und wie Hungrige und Durstige soll man nach Gerechtigkeit streben, mit dem Wissen, dass man nur bei Gott satt werden können, nur in der Beziehung zu ihm. Und dem Nächsten in Barmherzigkeit und Mitgefühl zu begegnen, das führt uns zur nächsten Seligpreisung. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und barmherzig zu sein hat zwei Grundbedeutungen. Die erste hat mit Gefühlen und mit Taten zu tun. Vom Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater, er hatte mit seinem Sohn Erbarmen und er lief, er rannte ihm entgegen. Lesen wir. Seine barmherzigen Gefühle, die führten ihn zu einer Handlung, die ja wirklich ungewöhnlich war zu der damaligen Zeit. Als Patriarch rennt man nicht, aber er rannte seinem Sohn entgegen. Und auch von Jesus lesen wir immer wieder, dass er Erbarmen hatte mit den Notleidenden, die er sah. Er hatte Erbarmen, er hatte Barmherzigkeit. Und barmherzig zu sein, zeigt sich in Taten, zeigt sich ja in Handlungen. So wie die barmherzig zu sein ja, ich denke auch diese Transporte in die Ukraine, das ist ein Barmherzigkeitsdienst. Es zeigt sich in einer ganz konkreten Handlung, in einer Tat. Und barmherzig zu sein, steht aber auch, barmherzig zu sein und auch Barmherzigkeit zu empfangen, steht aber auch in engem Zusammenhang mit zu vergeben und Vergebung zu empfangen. Und im Vaterunser, wir haben es vorhin gesungen, beten wir, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir empfangen Barmherzigkeit, Vergebung und geben Barmherzigkeit, Vergebung weiter. Und das ist nicht einfach, wenn man ja Unrecht erlebt hat, barmherzig zu sein, zu vergeben. Doch was ist die Alternative? Die Alternative tut uns selber nicht gut, sondern sie zerstört uns eigentlich selber. Wir leben in Groll oder in Rachegefühlen. Und oft wird es auch weitergegeben von einer Generation auf die andere und wirkt sich eigentlich zerstörend auf unser Leben auf. Und diejenigen, die diesen Kreislauf, diesen Teufelskreislauf entfliehen, weil sie barmherzig sind, werden als glückselig gepriesen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Vielleicht ist die Barmherzigkeit von unseren Mitmenschen Mangelware, doch man darf wissen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gottes Barmherzigkeit wird uns nicht im Stich lassen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. In der Bibel wird das Herz so als Sitz der Persönlichkeit gesehen. So dort, wo unsere Persönlichkeit ist, aber auch die Gedanken, der Wille, das spielt alles mit hinein. Man könnte also das Herz so unsere innere Schaltzentrale mit einer inneren Schaltzentrale vergleichen. Dort, wo unsere Motive sind, unser Handeln ist, wird hier gebildet. Und deshalb sagt auch die Bibel, dass man mehr als alles andere soll man unser Herz bewahren. Und hier geht es nicht darum, ein reines Herz zu bekommen, sondern wie man ein reines Herz bewahren kann. Jesus spricht ja hier zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Und die Antwort liegt eigentlich in der Verheißung, denn sie werden Gott schauen. Wenn ich ein Leben in einer engen Beziehung mit Gott lebe, wenn ich in seinem Licht bin, dann sehe ich auch immer wieder die Flecken und Unreinheiten, die sich auf meinem Herzen festsetzen, die Sünde, die in mein Leben kommt, die mein Herz immer wieder verschmutzt. Wenn ich in dieser engen Beziehung zu Jesus bin, dann kann Gott mir das zeigen und offenbaren. Und was dürfen wir dann machen, wenn wir das erkennen? Wir dürfen Jesus um Vergebung bitten. Wir dürfen ihn bitten, dass er unser Herz wieder reinwäscht. Und so ist es eigentlich ein Kreislauf. Wenn Gott, ich habe ein reines Herz, ich lebe in der Beziehung zu ihm, ich lebe in seinem Licht. Und wenn ich in Sünde falle, dann kann mir das der Heilige Geist offenbaren. Dann darf ich um Vergebung bitten und bekomme wieder ein reines Herz. Natürlich ist es auch Ziel, dass wir Sünde überwinden, dass wir Sünde auch unter die Füße bekommen. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir immer wieder auch an Dingen schuldig werden, die wir immer wieder auch zu Jesus bringen dürfen und ihn um Vergebung bitten dürfen, ihn bitten dürfen um Reinigung. Und so ist eigentlich so die Ermutigung an uns, wirklich in der Gegenwart Gottes zu leben, in der Gemeinschaft mit ihm, im Lesen von seinem Wort, im Gebet. So können wir dieses reine Herz bewahren. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Der Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg oder das Ende von Gewalt. Friedfertig bedeutet auch, in anderen Übersetzungen lesen wir Friedensstifter sein, jemand, der den Frieden liebt. Und ein Friedensstifter ist jemand, der Frieden herstellt zwischen Mensch und Mensch. Und so als Beispiel, so wie die Luft eigentlich so mit Bakterien angefüllt ist, so ist auch oft die geistliche Luft immer wieder mit Bazillen des Zanges, des Ärgers, von Missgunst, von Eifersucht, von Neid, von Empfindlichkeiten, von Misstrauen ist die geistliche Luft oft geladen. Und dadurch kann diese Ansteckung für Unfriede passieren. Und genau da hinein soll der friedfertige Friedenstifter sein. Dort hinein soll man Frieden hineinwirken. Und wie kann das geschehen? Ich denke, indem man nicht an dem gleichen Strang zieht wie der andere, indem er im umgekehrten Geist handelt, indem er auf Menschen zugeht, indem er sich nicht auf Neid, Eifersucht, Zorn, Ärger, indem er sich nicht darauf einlässt. Und jemand, der Friedensstifter ist, der tut eigentlich das im Kleinen, was Gott für uns alle getan hat. Er ist der Gott des Friedens. Er hat Frieden gestiftet zwischen sich und den Menschen, zwischen sich und seinen Feinden. Und so dürfen auch wir Friedensstifter sein, anders handeln, als die Welt handelt. Nicht mit Einschlagen in die Lästerung oder wenn man sich ärgert oder in Missgunst, sondern wirklich im umgekehrten Geist handeln. Und wer innerlichen Frieden mit Gott bekommen hat, der wird auch dafür eintreten nach außen hin. Und die Versöhnung endet nie bei mir, sondern es wird weitergegeben werden nach außen. Und ich hatte die Woche in der Arbeit ein Beispiel, ein Zeugnis, wo wir Situation hatten, wo ich was gesagt habe zu einer Arbeitskollegin und wo ich dann hinterher gemerkt habe, das war jetzt eigentlich nicht in Ordnung gewesen. Und die hat sich auch sehr drüber geärgert gehabt. Und ja, dann hatte ich das schon klargestellt, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist trotzdem irgendwie noch nicht so richtig in Ordnung. Und dann wollte ich ja eigentlich nochmal was sagen, wollte ich mich nochmal entschuldigen, aber dann war sie schon weg gewesen. Dann hatte ich ja nochmal geschrieben gehabt, habe mich also nochmal entschuldigt und das einfach ja nochmal richtig gestellt und habe da gesagt, ja, das war nicht in Ordnung von mir, wie ich das gesagt habe und was ich ihr also da entgegengeworfen habe. Und das war schön, dann konnten wir uns einfach wieder auch versöhnen und dann war es am nächsten Tag was wieder in Ordnung gewesen. Die hat es auch angenommen und aber man fühlt sich dann ganz unwohl, also ich habe mich dann ganz unwohl gefühlt und habe aber gemerkt, oh, Gottes Friede ist da auch wieder hineingekommen und ich konnte Vergebung auch von Gott bekommen, und auch von meiner Kollegin und konnten wir dann am nächsten Tag einfach wieder gut zusammenarbeiten. Und so ermutigt uns das Wort Gottes wirklich, friedfertig zu sein, Friedensstifter zu sein. Die letzten beiden Seligpreisungen, die fasse ich zusammen, denn sie gehören auch zusammen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wer Jesus nachfolgt, wird Widerstand erleben. Und Widerstand ist eigentlich ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wer sein Leben so lebt, wie in den Versen 3 bis 9 vorher beschrieben wird, wird es Folgen haben, wird es Konsequenzen haben. Und nicht selten ist es, dass diese Konsequenzen mit Leid zu tun haben. Und wenn wir ehrlich sind, dann scheuen wir doch alle eigentlich das Leid. Doch es gibt viele Christen auf unserer Welt, für die das Leben mit Jesus, ihre kompromisslose Nachfolge, einen sehr hohen Preis hat. Da gab es am 21.02., also vor ein paar Tagen, gab es eine Nachricht in der Demokratischen Republik Kongo. 70 Christen enthauptet in einer Kirche gefunden. Ganze Dörfer wegen zunehmender Gewalt verlassen. Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind am vergangenen Wochenende die Leichen von 70 Christen in einer Kirche aufgefunden worden. Sie wurden mutmaßlich von Kämpfern der islamischen Miliz ADF enthauptet, die zuvor aus ihrem Heimatdorf Miabar entführt und in das mittlerweile verlassene Dorf Kasango verschleppt hatten. Verfolgung, eine Realität für viele Christen auf dieser Welt. Und ich denke, wir hier haben nur eine kleine Ahnung von dem, was Nachfolge für viele Christen bedeutet, was Nachfolge kostet für viele Christen. Und ich frage mich, und ich schließe mich da wirklich auch mit ein, wären wir Christen hier in der westlichen Welt bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn Verfolgung kommen würde? Und ich denke, es ist gut, sich immer wieder auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Geschichten von Verfolgung zu hören. Und es ist ja eine Sache, und die andere Wahrheit ist auch, dass Kirche unter Verfolgung wächst. Dass dort, wo die Kirche verfolgt wird, das auch enormes Gemeindewachstum ist. Zum Beispiel, wie es im Iran der Fall ist. Zum Zeitpunkt der islamischen Revolution 79 gab es maximal 500 Christen mit muslimischer Herkunft. Und heute wird die Zahl auf mindestens 500.000 bis hin zu 1 Million oder vielleicht sind es sogar noch mehr geschätzt. Genaue Zahlen sind schwierig zu erfassen, weil die Kirche sich im Untergrund trifft, weil die sich nicht öffentlich treffen können, wie wir das machen können. Von 500 auf 500.000 bis 1 Million innerhalb von 46 Jahren. Und viele Pastoren im Iran sitzen aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis oder sind auch schon hingerichtet worden. Aber die Kirche wächst. Und ich denke, so können wir und müssen wir uns auch die Frage stellen, erleben wir auch Widerstand in unserem Glauben? Und wenn das nicht so ist, bin ich auf dem richtigen Weg? Lebe ich meinen Glauben wirklich so konsequent, wie das Wort Gottes das sagt? Und Gott verheißt einen wunderbaren Lohn für diejenigen, die verfolgt werden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Die Seligpreisungen, die zeigen uns einen Zustand ja des Glücklichseins, der jetzt schon beginnt, der sich gründet in dem, was Jesus für uns getan hat und der seine Erfüllung finden wird in der Ewigkeit. Es ist das Grundgesetz des Reiches Gottes, die Regierungserklärung Gottes. Und in den Seligpreisungen sehen wir letztlich die Gesinnung von Jesus. Sehen wir letztlich, ja, wenn wir das anschauen, so war Jesus gesinnt. Das war die Haltung Jesus. So hat Jesus gelebt. Und ich schließe ab mit dem Vers aus Philipper 4, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und das wollen wir einfach mitnehmen. Wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Amen.